Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, der Berliner Dom ist das dritthäufigst fotografierte Gebäude in Berlin. Über 500.000 Menschen kommen jedes Jahr hier herein und wollen ihn besichtigen. Und nicht wenige fragen sich und mich und die Domführerinnen und Domführer, ist diese Kirche eigentlich evangelisch oder katholisch? Manchmal, wenn ich richtig genervt bin von dieser Frage, dann möchte ich am liebsten antworten, diese Kirche war schon vor der Reformation evangelisch. Aber das tue ich natürlich nicht. Ich wahre die Fassung, obwohl der Predigtext für diesen Abend, wir haben ihn eben als Evangelium gehört, der Predigtext für diesen Abend legt eine solche Antwort sogar ein wenig nahe. Evangelisch nämlich, das war jedenfalls die Auffassung von Martin Luther, ist nicht, wer sich einer Konfession zugehörig fühlt. Evangelisch ist, was am Evangelium orientiert ist. Üblicherweise wird ja für evangelisch gehalten, wir haben keinen Papst und keine Heiligen. Der Pfarrer kann auch eine Frau sein, er oder sie darf heiraten und ist im Übrigen allein am Altar und auf der Kanzel. Beim Abendmahl gibt es Wein und die Gemeinde hat etwas zu sagen. Das ist ja alles auch nicht falsch. Die evangelische Kirche kennt kein oberstes Lehr- und Leitungsamt. Die Heiligen können Glaubensvorbilder sein, werden aber nicht verehrt. Die Geistlichen sind beiderlei Geschlechts, das Zölibat ist abgeschafft und der schwarze Talar, auf den ich eben schon angespielt habe, ursprünglich das Professorengewand, ist seit Luthers Tagen irgendwie ikonisch für einen evangelischen Pfarrer. Der evangelische Gottesdienst war tatsächlich jahrhundertelang eine One-Man-Show. Den Mann an der Orgel, den sieht man ja nicht. Wir feiern das Abendmahl nach Jesu Auftrag in beiderlei Gestalt. Und die Kirche baut sich von unten, von der Gemeinde her und nicht von oben, von einem bischöflichen Amt, auch wenn es bei uns in Deutschland seit dem Ende der Monarchie wieder Bischöfe und neuerdings auch Bischöfinnen gibt. In den evangelischen Kirchen Skandinaviens übrigens ist das Bischofsamt nie erloschen. Aber all das ist nicht per se evangelisch. Es ist evangelisch, was unsere Kirche sich seit Luthers Reformation neu vom Evangelium Jesu Christi her ins Stammbuch hat schreiben lassen. Auf das Evangelium von Jesus Christus ist sie gegründet und nicht auf eine kirchliche Hierarchie. Weil sie sich allein auf die Heilige Schrift beruft, ist sie evangelisch und nicht auf eine kirchliche Tradition oder Überlieferung. Weil sie das Heil allein aus Gnaden erwartet, ist sie evangelisch und nicht aufgrund eines Rechtsanspruchs gegen Gott. Weil sie der Glaube an Gottes Liebe bewegt und weil dieser Glaube ausreicht, um selig zu werden, ist sie evangelisch und nicht, weil es vermeintlich gute Taten braucht, um uns mit Gott zu versöhnen. 1517, als Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel veröffentlichte, waren das revolutionäre Einsichten. Heute haben wir uns einerseits so sehr an sie gewöhnt, dass sie uns gar nicht mehr so aufregend erscheinen, wie sie tatsächlich sind. Aber andererseits sind wir Evangelische doch nur an der Oberfläche getünchte Katholiken. Das merkt man in Sätzen, die gerade evangelische Christinnen und Christen, sogar einem evangelischen Pfarrer, immer mal wieder sagen. In der praktischen Frömmigkeit dominieren einfach Vorstellungen wie diese. Womit habe ich das verdient? Als müsste mein persönliches Unglück Folge einer Verfehlung sein. Den oder die kann doch Petrus nicht in den Himmel lassen. Als ob ein Verstorbener als Türwächter der Ewigkeit amtieren könnte. Und nur für Menschen und erst für Menschen, die sich dem christlichen Glauben nur noch lose oder gar nicht verbunden wissen, und das sind ausweislich der aktuellen Religionsstatistik, jedenfalls in Berlin mindestens 80% der Bevölkerung, für die geht es noch viel weiter. Das rächt sich aber im nächsten Leben. Das gibt schlechtes Karma. Apropos Religionsstatistik. Natürlich ist es alarmierend, dass so viele Menschen unserer Kirche den Rücken gekehrt haben und immer wieder kehren. Aber ich meine, wir hätten dadurch vor allem ein Finanzproblem, weil unser Kirchensteuersystem im Grunde auf einer massenhaften passiven Mitgliedschaft beruht. Da sind wir in eine Sackgasse geraten. Aber das sind wirtschaftliche Schwierigkeiten und als solche noch keine geistlichen. Ich glaube fest, dass die Ansprechbarkeit von Menschen auf Fragen nach Sinn und Grund und Ziel des Lebens heute genauso hoch ist wie zu Luthers Zeiten und dass die Flucht der Menschen aus den kirchlichen Strukturen vor allem mit diesen Strukturen zu tun hat und damit, dass die Botschaft von der Rechtfertigung es in diesen Strukturen mitunter schwer hat, durchzudringen. Aber nötig. Und nach meiner Erfahrung jedenfalls auch nachgefragt, ist diese Botschaft, dass wir gerecht vor Gott durch Glauben sind, allemal. Aber das nur am Rande. Wir Menschen sind, das möchte ich heute Abend zur Debatte stellen, aber nicht, dass sich jetzt jemand zu Wort meldet. Gerne beim Ausgang. Wir Menschen sind in der Wolle gefärbte Katholiken. Wir möchten gern selbstverantwortlich sein für unser Heil. Wir möchten jemanden haben, der uns sagt, was wir tun und was wir lassen sollen und der uns garantiert, dass wir mit Gott ins Reine gekommen sind. Wir möchten, wenn wir uns verrannt haben, uns mit mehr oder weniger großen Kurskorrekturen wieder selber orientieren können. Wir möchten, wenn wir den Boden unter den Füßen verlieren, uns gerne am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen und das Pferd, das wir reiten, am besten gleich mit. Das war die herrschende Meinung im Mittelalter und ich glaube, das ist eine Grundüberzeugung von uns Menschen in dieser Zeit der Macher immer noch. Du kannst und du musst auch etwas tun für dein Heil, heißt diese Überzeugung. Die Kirche verwaltet dann die Gnadenmittel, die du nötig hast. Und sie teilt sie aus, aber nicht gratis. Sie schaut genau hin. Sie stellt Bedingungen für das Heil. Und sie möchte etwas von dir haben. Gott möchte etwas von dir haben, wenn du mit ihm ins Reine kommen willst. Ablass nannte man das damals. Und Ablass kann man das auch heute noch nennen. Luthers Entdeckung war nun nicht mehr, aber eben auch nicht weniger als die Erkenntnis, die Bibel ist so nicht zu verstehen. Wer meint, er oder sie könne Gott durch irgendetwas, das er oder sie tut, auf seine oder ihre Seite zwingen, der oder die irrt sehr. Die Weisheit der Ordnung unserer Predigttexte hat als Evangelium für den Reformationstag einen Text bestimmt, der auf den ersten Blick mit diesen Fragen so gar nichts zu tun hat. Aber auf den zweiten Blick sind diese Sätze Jesu, die Seligpreisungen vom Beginn der Bergpredigt, nicht nur ein wunderbarer Leitfaden, eine wunderbare Idee, Idee der Welt, wie Gott sie sich vorstellt. Sie sind ein wunderbarer Maßstab für evangelische Theologie. Die Seligpreisungen Jesu. Hier oben in den Kuppelmosaiken sind sie ein wenig gewöhnungsbedürftig dargestellt. Und sie sind doch ein Text, der aus der Ideengeschichte der Menschheit nicht wegzudenken ist. Aber sind die Seligpreisungen geeignet, als Richtschnur für deine Lebensführung zu dienen? Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ist es nicht seit Sandkastentagen eine Wahrheit des Lebens, dass im Streit der Stärkere sich durchsetzt? Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ist es nicht so, dass Rücksichtslosigkeit dich im Zweifel weiterbringt als Selbstbeschränkung? Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ach, was soll ich sagen? Die Friedensstifter haben schlechte Karten in Zeiten des Krieges, in denen selbst der deutsche Verteidigungsminister fordert, dass unsere Gesellschaft die Möglichkeit, Krieg zu führen, wieder akzeptieren muss. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Ist das nicht pure Vertröstung auf ein Jenseits? Mit der Folge, im Diesseits nach Gutdünken ungerecht zu bleiben und oder sich ungerechten Zuständen unterzuordnen? Wer ernsthaft versucht, diesem Maßstab, den Jesus da aufrichtet, zu folgen, der kann doch nur mit seinen Jüngern damals fragen, ja, wer soll dann selig werden? Die Antwort kann natürlich heißen, niemand. Das kann niemand erfüllen. Nicht unter den Bedingungen dieser Welt. Wir Theologen würden sagen, nicht unter den Bedingungen der gefallenen Schöpfung. Aber was leisten diese Seligpreisungen Jesu dann, wenn sie keine Bedingungen für die Seligkeit aufstellen? Luther meint, sie leisteten zweierlei. Solche Regeln dienen erstens in der Welt dazu, wie Luther sagte, die Bösen zu strafen. Er hat das von den Geboten Gottes gesagt, aber es gilt natürlich auch von den Seligpreisungen. Ein Beispiel: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Weil nun wir Menschen in der Regel recht selbstbezogen und unbarmherzig sind und das verteidigen, von dem wir glauben, dass es uns gehört oder zustehe, greift nun die Gesellschaft ein und verteilt Geld um. Niemand soll zu wenig zum Leben haben. Und weil das individuell so schwer zu organisieren ist, organisiert das der Staat, indem er aus unseren Steuern und Sozialabgaben diejenigen finanziert, die Barmherzigkeit nötig haben. Das sind Ansätze, behelfsweise Erfüllungen der Seligpreisung. Aber sie können sich zu Recht auf sie berufen. Oder selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Deshalb stellt die Rechtsordnung Genozid, Folter und Diskriminierung unter Strafe. Die erste Funktion dieser Seligpreisungen ist also, in dieser Welt verbindliche Maßstäbe für das Zusammenleben zu ermöglichen, bei denen krasse Verstöße rechtliche Folgen nach sich ziehen müssen. Dafür sich einzusetzen, den Geist der Seligpreisungen in konkretes gesellschaftliches Handeln zu überführen, ist deshalb eine wichtige Aufgabe der Kirche. Die zweite Funktion, die Luther diesen Texten zuweist, ist die zweite, wichtigere Aufgabe der Kirche. Luther nennt sie, die Erkenntnis der Sünde zu befördern. Erlauben Sie mir einen Satz auf Latein, den ich sehr liebe. Nondum considerasti, quanti ponderis sit peccatum. Im Hochmittelalter war es Anselm von Canterbury, der diesen Satz allen ins Stammbuch geschrieben hat, die meinten, sich selbst irgendwie vor Gott ins Recht setzen zu können. Du hast noch nicht bedacht, wie schwer die Sünde wiegt. Und in der Tat, wenn ein Leben nach den Seligpreisungen der Maßstab für Gottes Liebe wäre, wer könnte dann mit Grund auf diese Liebe vertrauen? Selig sind die, da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ich halte mich für einigermaßen intelligent, bewandert in der Heiligen Schrift und auch ein wenig eloquent. Mir gehört das Himmelreich dann wohl nicht. Selig sind die, da Leid tragen, sagst du jetzt vielleicht. Ja, bestimmt liebt der liebe Gott die, die Leid tragen. Ich hoffe, du kannst das erfahren, wenn du dein Liebstes zu Grabe tragen musst. Aber wie ist es für die, die im Glück sind? Oder für die, deren Leid sie so sprachlos und stumpf gemacht hat und einsam und unempfänglich für die Versicherungen von Gottes Liebe? Und muss ich vielleicht Leid und Unglück anstreben, um der Seligkeit teilhaftig zu werden? Nun, aber selig sind doch die, die reinen Herzens sind, sagt Jesus. Genau. Aber kannst du ernsthaft von dir behaupten, du hast keine Hintergedanken, wenn du freundlich zu deinem Chef bist, den du doch eigentlich für unterqualifiziert und überbezahlt hältst? Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du deine Anlageentscheidungen triffst? Selig sind die Friedensstiften, ja, aber kannst du es verantworten, dass ganze Nationen militärischen Überfällen oder terroristischen Angriffen sich wehrlos aussetzen sollen? Ach, du hast ja wahrscheinlich schon selbst so oft einen Konflikt eskaliert, wenn du dir anders nicht zu helfen wusstest. Wolltest du deine Interessen schützen? Was ich sagen will, liebe Gemeinde, gerade wenn ich die Seligpreisungen ernst nehme, dann komme ich nicht umhin zu sehen, wie gründlich, wie grundsätzlich ich immer wieder an ihnen scheitere, wie schwer meine Sünde wiegt. Und dass ich mich nicht aus eigener Kraft aus ihr befreien kann. Ja, oft genug das nicht einmal will. Und nun sollen wir die Hände in den Schoß legen, weil wir ohnehin nichts tun können für ein gottgefälliges Leben? Oder müssen wir verzweifeln, weil wir dieses gottgefällige Leben ohnehin nicht führen können? War es das, was Jesus uns sagen wollte mit seinen Seligpreisungen? Mitnichten. Wir dürfen sie, schärfte Martin Luther immer wieder ein, wir dürfen sie nur nicht lesen als Gesetz, das als Bedingung zwischen mir und der Rechtfertigung. Heute würde ich sagen, das als Bedingung zwischen mir und Gottes Liebe steht. Wir müssen die Seligpreisungen lesen als das, was sie sind. Hinweistafeln auf die Welt, wie Gott sie sieht, und Warnungen vor unserer Selbstgerechtigkeit. Und dann, liebe Gemeinde, kommt noch eins dazu. Wir müssen die Seligpreisungen lesen als Hinweis, als Beschreibung dessen, was Jesus Christus selbst getan hat. Er hat die Seligpreisungen erfüllt. Er hat Leid getragen, das Leid der ganzen Welt. Er war der Sanftmütige, der auf einem Esel in seine Königsstadt ritt, der noch am Kreuz für seine Verfolger bat. Er war der Barmherzige, der Kranke heilte und sich Sündern zuwandte. Er war der Friedensstifter, der uns mit Gott ins Reine gebracht hat. Und er wurde wegen seiner Gerechtigkeit verfolgt, damit das Himmelreich unser würde. Ich bin's nicht, der mich mit Gott ins Reine bringen kann. Ich muss das aber auch nicht sein. Jesus Christus ist's und hat's getan, ein für alle Mal. Für mich, für dich, für alle. Das ist die reformatorische Erkenntnis mit weitreichenden Folgen. Der Glaube verändert seinen Charakter. Der Glaube ist nicht mehr ängstliches Befolgen von Vorschriften, sondern vertrauensvolles Hoffen auf Gottes unbedingte Liebe. Ich meine, wir müssten uns weniger um die Zukunft unserer Kirche sorgen. Wir müssten uns aber mehr darum sorgen, das zu verstehen. Wir sind Gott recht, um Jesu Christi willen. Amen.